Man darf die Bibel aufschlagen auf Hebräer Kapitel 12. Der Schreiber sagt uns in Kapitel 12 und 13, wie wir unserem Herrn die Treue halten können, was dazu gehört. Die ersten drei Verse sind der grundlegende Text, das haben wir die Hauptaussagen. Vers 4 und dann die weiteren Abschnitte belegen, bestärken diese ersten Aussagen, diesen Aufruf. In den Versen 12 bis 29 befasst sich der Schreiber ganz besonders mit der Nachfolge und ihrem Ernst. Da haben wir sieben besondere Aufforderungen, das heißt Befehle. Und jedes dieser Befehle soll uns helfen in der Treue Jesus Christus gegenüber. In Vers 12 haben wir den ersten Befehl oder Aufruf. Da heißt es: Darum richtet die erschlafften Hände und die gelähmten Knie wieder auf. Davon sprachen wir gestern Abend. Der zweite Aufruf befindet sich in Vers 13. Macht gerade Bahn. Die Füße sollen eine gerade Bahn bekommen, und dann soll das helfen, damit solche Christen, die lahm geworden sind durch Verwundung, damit die wieder geheilt werden können auf einem leichteren Pfad. Die dritte Aufforderung haben wir am Anfang von Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit allen. Dies ist wahrscheinlich der Frieden miteinander, aber wir müssen oder dürfen den Frieden mit unserem Herrn oder in unserem Herrn nicht ausschließen. Aber es hat wahrscheinlich in erster Linie mit dem Frieden untereinander zu tun. Wir sollen sehr fleißig sein, die Luft reinzuhalten unter uns, damit keine schlechte Luft unter uns ist und der Zugang, die Querverbindungen offen sind, damit die Kommunikation gesund bleibt, niemand einem anderen aus dem Wege gehen möchte. Das soll uns ein Herzensanliegen sein, das gehört zur Nachfolge, zum Ernst der Nachfolge. Aber dieser Satz umfasst zwei Gedanken. Das Tätigkeitswort jagen oder suchen oder trachten bezieht sich auch auf ein zweites. Und so bilden wir einen zweiten Satz mit Hilfe dieses Tätigkeitswortes und lesen: Jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Da sehen wir, wie ernst es mit der Heiligung ist. Wenn jemand nicht in der Heiligung steht, wenn jemand nicht sich damit befasst, dass er heiliger wird, Gott noch mehr zugeordnet ist, noch mehr geweiht, noch mehr hingegeben, und dass er nicht bemüht ist, ein reineres Leben zu führen, wenn er gedankenlos durch den Tag geht, und das ist ihm nicht ein Anliegen, dann soll er gewarnt werden. Es könnte sein, dass er nicht mehr ein Christ ist oder nie einer war. Er wird den Herrn nicht sehen als einen Erlöser, höchstens noch als Richter. Es kommt dann eine fünfte Aufforderung: Dabei haltet Aufsicht. Seid füreinander Aufseher oder Hirten. Passt auf aufeinander. Haltet aufeinander ein Auge zum Guten, um einander zu helfen. Diese Aufforderung ist eine Aufforderung, die gleichzeitig mit den anderen vier wahrgenommen werden soll. Während wir Vers 12 beachten, Vers 13, Vers 14, soll Vers 15 beachtet werden. Wir nehmen also mit Vers 15 diese verschiedenen Anliegen zusammen und wollen keines von diesen auslassen. Das heißt, Hirte zu sein heißt, gegenseitig aufeinander zu achten, damit das alles stattfinden darf, damit jeder dafür sorgt, dass eine gerade Bahn vor ihm liegt, nicht einen krummen Weg geht und so weiter. Und jetzt kommt das Ziel dieser Aufsicht. Das heißt, was wir in den Versen 12 bis 15 Anfang gelesen haben, betrifft dieses Ziel. Dieses Ziel soll erreicht werden, beziehungsweise etwas soll vermieden werden dadurch. Was ist das? Dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume oder von der Gnade Gottes abkomme oder dass ihm sie fehle, dass sie ihm fehle. Jeder von uns sollte in der Gnade stehen und jeder von uns sollte aus der Gnade leben, damit wir mit der Gnade Gottes den Versen 12 bis 15 nachkommen. Das ist das Ziel, dass wir in der Gnade Gottes bleiben, bis wir das Ziel erreichen. Und jetzt fügt der Schreiber einige Aspekte an, die zu diesem Ziel gehören. Was heißt es, bei der Gnade Gottes zu bleiben? Was heißt es, immer aus der Gnade Gottes zu leben? Er weist auf einiges hierhin. Erstens, es sind drei Gefahren. Noch einmal, wir haben ein Ziel angegeben in Vers 15, dass die Gnade Gottes nicht versäumt wird. Das heißt, dass wir bei der Gnade Gottes bleiben. Was gehört dazu, in der Gnade Gottes zu bleiben, aus der Hand Gottes zu leben? Dreierlei Gefahren nennt der Schreiber, die auftreten könnten. Und wenn diese Gefahren nicht beachtet werden und sie nehmen Überhand in unserem Leben, dann würden wir aus der Gnade kommen und sie würde in unserem Leben fehlen und wir würden fehlen, wenn Jesus wiederkäme. Dass nicht eine bittere Wurzel emporwachse, das ist die erste Gefahr. Die Gefahr einer bitteren Wurzel. Die zweite Gefahr ist die Gefahr der Hurerei, nicht jemand ein Hurer sei. Und die dritte Gefahr ist die Gefahr der Profanität, dass niemand ein Profaner sei oder ein Gemeiner oder jemand, der gemein achtet. Auf diese drei Gefahren will ich jetzt eingehen. Aber damit wir sie schon vor Augen haben, habe ich sie genannt. Wenn diese drei Gefahren nicht gesehen werden, dann könnten wir an der Gnade Gottes zu kurz kommen. Wir hätten nicht genug Gnade. Es braucht Gnade, um diese Gefahren zu beheben, um hier einen sicheren Weg einzuschlagen, eine gerade Bahn zu gehen. Befassen wir uns ein wenig mit der bitteren Wurzel. Vers 15, Mitte. Zur Gefahr der bitteren Wurzel gehört dreierlei, eigentlich viererlei, aber ich nenne zunächst einmal drei. Wenn eine bittere Wurzel eine Gefahr ist, dann sagt der Schreiber, müssen wir zuerst darauf achten, dass sie überhaupt nicht entsteht. Als zweites, dass sie keinen Einfluss nimmt, wenn sie entstanden ist. Und als drittes, sie könnte gefährlich sein für unser Ziel. Es heißt hier, dass nicht eine bittere Wurzel emporwachse. Darauf sollen wir achten. Wir sollen also schon die Gefahren im Kleinen beobachten. Nicht erst handeln, wenn jemand schon ganz tüchtig auf die Nase gefallen ist. Was ist eine bittere Wurzel? Das ist ein Gedankengang im Herzen, denn es handelt sich um etwas, das noch unter der Oberfläche ist. Wenn diese emporwächst, dann wird schon gehandelt. Aber zunächst handelt es sich um Gedanken. die unter der Oberfläche sind. Sie sind noch bei mir. Diese bittere Wurzel darf überhaupt nicht als Wurzel entstehen. Es darf nicht irgendwo eine Saat gesät worden sein, die dann zum Keimen käme. Was ist ein Keim? Das ist eine Art Wurzel. Die Saat ist gesät und im Boden, bevor der Schoss an die Oberfläche gelangt, wird schon entsteht etwas aus dem Körnchen, nicht wahr? Das ist eine Art Wurzel. Und diese wächst dann empor. Aus diesem Körnchen, ist es Weizen oder Bohnen oder was immer es ist, wächst empor und in die Tiefe. Diese wird zur Wurzel, dieses erste Gewächs, und es entsteht eine Pflanze. Aber zuerst ist es eine Wurzel, weil es unter der Oberfläche des Bodens ist. Es ist im Boden. Und der Schreiber sagt, dieses, was sich hier jetzt tut, an Gedankengut, soll nicht hochkommen, damit es sichtbar wird und damit es einen Einfluss nimmt auf andere. Es soll nicht gesprochen werden. Es gibt Gespräche, die sind gefährlich. Es gibt Dinge, die sollten wir gar nicht zum Ausspruch bringen. Die sollten wir gar nicht ausdrücken. Die sollten bei uns selbst bereinigt werden. Es gibt manche Ehegespräche, die sollten nie geführt worden sein. Die sind gefährlich. Es gibt manche Gespräche in Gemeindesitzungen, die sollten nie stattfinden. Das heißt immer, man sollte sich aussprechen, manchmal nicht. Wenn bittere Wurzel da ist, bei einem oder dem anderen Christen, dann kann das nur schaden. Es sei denn, eine gute Saat, gute Gedanken von einigen Christen, bei denen keine bittere Wurzel ist, wenn diese die Oberhand gewinnt. Aber böse Gedanken sollten nicht geäußert werden. Wir machen dadurch Vorhaltungen und wir vergiften einander. Es handelt sich hier um eine giftige Pflanze. Der Gedanke im Grundtext ist der, dass dann dass die Gesellschaft vergiftet werden könnte. Es soll gar nicht zur Entstehung kommen. Wollen wir aufpassen auf unsere Gedanken? Und wenn wir merken, bittere Gedanken sind da, lieblose einander gegenüber, es handelt sich ja im ganzen Text um das Miteinanderwohnen. Wenn ich bittere Gedanken habe dem Herrn gegenüber, ich bin nicht zufrieden mit seinen Wegen, Vorsicht, das kann zu einer Linie werden, das kann zu einer Pflanze werden in meinem Leben, das kann zu einer Haltung werden in meinem Leben dem Herrn gegenüber, es kann meine Freude am Wort rauben, es kann mein Gebetsleben lähmen, es kann meine Knie wankend machen. Sofort, wenn böse Gedanken kommen, wenn ich merke, etwas ist da, das dem Herrn nicht gefallen könnte, sofort vor dem Herrn es melden und sich reinigen lassen, damit es gar nicht entsteht, damit keine Wurzel emporwachse, nicht in die Höhe komme und die Oberfläche erreiche. Damit sie dort auf der Oberfläche nicht einen bösen Einfluss ausübe, das ist das Zweite, und andere vergifte. Wir kennen ja diese Reaktionen auf solche Äußerungen. Schwache Christen reagieren dann mit der gleichen Münze. Und das hätten wir vermeiden können. Wir sollten Rücksicht nehmen auf schwache Christen, damit sie nicht einen Einfluss gewinnen. Und der Schreiber sagt ja dieses in Verbindung mit dem, was er eben gesagt hat. Es heißt, dass niemand die Gnade Gottes versäume. Ich hätte Gnade nehmen können, als dies ein Gedanke war. Ich hätte das vermeiden können. Es ist genug Gnade da. Paulus sagt, es gibt keine Versuchung, die so groß wäre, dass sie nicht überwunden hätte werden können. Wir hätten fliehen können. Wir müssten nicht und da stehen geblieben sein und uns damit befasst haben, wie Eva das tat. Wir sollten weglaufen von der Sünde weglaufen von den bösen Gedanken und hinlaufen zu Jesus, hinlaufen zu seinen Aussprüchen, wovon wir schon in der Einleitung hörten, damit seine Worte in uns bleiben, Vers 7, dort in Johannes 15. Also, darauf soll Acht gegeben werden, wenn wir aufeinander Acht geben, wenn wir Hirten und Aufseher füreinander sind, miteinander beten, das geistliche Leben fördern, damit diese bösen Gedanken sofort überwunden werden können. Und wenn sie aufgekommen sind, damit sie die Pflanze möglichst schnell erstickt werden kann. Die zweite Gefahr ist die Gefahr, die er in Vers 16 nennt, der Hurerei. Zuerst in Vers 15, dass nicht eine bittere Wurzel emporwachse. Zweitens, dass nicht ein Hurer da sei. Was meint der Schreiber hier mit Hurer? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie kann diese Gefahr verhindert werden? Zuerst aber müssen wir wissen, was ist das für eine Gefahr? Denkt der Schreiber hier an die geschlechtliche Hurerei? Nun, wir könnten zunächst daran denken, aber im Zusammenhang des Textes scheint er nicht an die geschlechtliche Hurerei zu denken. Es scheint hier das Wort, wie im Alten Testament so oft gemacht wird, es als Bild zu gebrauchen. Was ist ein geistlicher Hurer? Ein geistlicher Hurer ist jemand, dem etwas anderes lieber wird als der Herr Jesus. Es gibt solche, die lieben den Herrn Jesus. Und sie sind mit ihm verheiratet. Wir sind ja als Gemeinde seine Frau. Oder nach dem Bilde von 2. Korinther 11 seine Braut, die sich bewähren soll. Aber während wir verlobt sind mit dem Herrn Jesus, während wir schon verbunden sind mit ihm, gehen wir ab und zu einer anderen Freude. Das betrübt unseren Herrn unbändig. Das macht ihn furchtbar traurig. Er will die ganze Liebe, nicht nur die erste sein. Er will unsere Liebe bleiben. Wir könnten abweichen. Es gibt manchmal diese Seitensprünge. Und dann kann man Buße tun, wieder zurückkommen zu seiner Frau. Aber der Schreiber weist jetzt darauf hin, dass wenn jemand in die Sünde fällt, geistlich, das heißt von Jesus weggeguckt ist, und eine bittere Wurzel ist aufgekommen, oder er verlässt jetzt die gerade Bahn für eine Weile. Zunächst einmal müssen wir ihn nicht gleich schon als Nicht-Christ betrachten. Das passiert bei einem jeden von uns, dass wir Hurer werden, dass wir dem Herrn untreu werden. Das passiert bei jedem von uns. Das ist Sünde. Jede Sünde ist als Hurerei zu betrachten zunächst. Aber es besteht die Gefahr, dass wir von Jesus wegbleiben, dass wir nicht zurückkommen. Er hält offene Arme uns entgegen und will uns vergeben. Zu Israel sagt Gott einmal durch den Propheten Jeremia: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, wenn eine Frau von ihrem Mann entlassen wurde und sie wird jetzt, sie heiratet wieder und wird eines anderen Mannes Frau, und dann entlässt er sie. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, dass der erste Mann sie nicht mehr zurücknehmen darf? Inzwischen hätte es ihm leid getan, tun können. Aber das Gesetz verbietet dieses Durcheinander. Ein Mann soll sich das 2-, 3- und 4-mal überlegen, ob er so schnell handeln will oder nicht. Es gibt dann kein Zurück mehr, sagt Gott. Man soll wissen, wie ernst das mit einer solchen Angelegenheit ist. Und jetzt sagt Gott zu Israel: Steht das nicht in eurem Gesetz so geschrieben? Aber ich habe nicht so gehandelt. Das ist Liebe. Das ist Erbarmen. Ihr seid mir untreu geworden. Ihr habt gehurt. Ihr seid zu anderen Männern gegangen. Ihr habt gesündigt. Ihr seid von Jahwe weggelaufen. Aber ihr dürft zurückkommen. Meine Arme sind auf, ausgestreckt. Ihr dürft wieder nach Hause kommen. Da haben wir schon prophetisch die Gnade Gottes in Jesus Christus. Die steht über dem Gesetz. Wir dürfen wieder zurück zu Gott finden. Aber der Hebräerschreiber weist darauf hin, dass dies zu einer Linie werden könnte und dass wir dann ganz von Gott wegbleiben und dass wir dann aus der Gnade kommen. Und sie fehlt uns dann, wenn Jesus wiederkommt. Dann stehen wir nicht in der Gnade. Das möchte er nicht. Er selbst ist ein guter Aufseher und Hirte. Also das ist das Zweite, worauf wir Acht geben sollten. Wie kann diese Hurerei verhindert werden? Nun, manchmal ist es sehr schwer. Jeder von uns sollte auf sich selbst Acht geben. Jeder sollte sein eigener Seelsorger zuerst sein. Aber hier geht es nun darum, dass nachdem wir auch aufeinander Acht geben. Hier geht es um die gegenseitige Seelsorge. Vers 15, gebt aufeinander Acht, damit keiner vom Herrn wegbleibt. Wenn jemand einmal vom Herrn abgekommen sein sollte, versucht ihn zurückzugewinnen, dass er nicht wegbleibe. Es kann sein, dass der Schreiber schon bei dieser zweiten Gefahr an Esau denkt. Auf jeden Fall tut er es bei der dritten. Esau war nicht ein geschlechtlicher Hurer. Auf jeden Fall berichtet das Alte Testament nicht davon. Es könnte gewesen sein, auch wenn das Alte Testament nicht davon berichtet. Aber ich glaube nicht, dass das es ist, was der Schreiber hier sagen will. Mich dünkt, der Schreiber will sagen, als Esau nicht Acht gab, wen er heiratete, dass das heidnische Frauen waren, dass da schon ein gewisses Verlassen des Gottes seiner Eltern war, dass er in diesem Sinne ein Hurer war Gott gegenüber. Und das hat sich bemerkbar gemacht in seinem Leben. Es war eine Linie im Leben von Esau. Gott war ihm nicht das Wichtigste. Als er dann merkte, wie traurig das seine Eltern machte, dann hat er noch eine Frau genommen, damit einiges noch gut gemacht werden konnte, die dann eher dazu passte, zur Religion seiner Eltern. Aber die Linie war schon eingeschlagen. Was er mit den ersten zwei Frauen gemacht hat, weiß ich nicht. Wir sollten nicht von Gott wegkommen. Und das kann geschehen, wenn wir profan werden. Was ist Profanität? Es heißt, das, was besonders ist, für allgemein zu halten, für gemein oder für gewöhnlich. Es gibt viele Menschen, die achten den heutigen Tag wie jeden anderen und machen keinen Unterschied. Die gehen aufs Feld oder auf die Straße oder machen irgendetwas, das sie auch an anderen Tagen tun würden, wenn sie es könnten. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Sonntag und den 6 anderen Tagen der Woche. Es gibt solche, die machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Gemeinen. Nichts ist für sie mehr etwas Besonderes. Wir Christen sind sehr stark angehaucht von dieser Haltung in der Welt. Das hat sich sehr stark bemerkbar gemacht. Wir sagen, es kommt doch nicht darauf an. Immer wieder hört man das. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind heilig. Es gibt gewisse Dinge, die sind etwas Besonderes. Und man sollte lernen, so zu denken, wie die Bibel denkt. Und jetzt kommen wir zum Thema, zu diesem Punkt hier. Profanität heißt also gemein achten, was wichtiger ist als andere Dinge. Was hervorsticht, das sollte man nicht gemein achten. Was hat Esau getan, als er profan war? Nun, er hat sein Erstgeburtsrecht für etwas ganz Gewöhnliches betrachtet, das zu diesem Leben gehören würde. Er hat nicht erkannt, dass hier etwas Ewiges, etwas Besonderes darin liegen würde. Er hat nicht erkannt, dass darin vielleicht die messianische Linie liegen könnte, dass der Messias aus dieser Linie kommen sollte. Er hat es für etwas ganz Gewöhnliches betrachtet. Wir lesen Vers 16 und 17. Dass nicht ein Hurer da sei oder ein Profaner, das heißt, durch Profanität könnte man Hurer werden, wie Esau, der für ein Essen seine Erstgeburt hingab, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, abgelehnt wurde, denn er fand keinen Raum zur Sinnesänderung, obwohl er sie mit Tränen ernsthaft suchte. Problematische Verse und doch sehr, sehr einfach. Sehr einfach. Die Geschichte ist im Alten Testament da, wir können sie nachlesen und die zwei Texte vergleichen. Mir fällt auf zweierlei in Bezug auf das Wort Essen. Da hat sich ja die Profanität gezeigt. Esau hat sein Erstgeburtsrecht einem Essen gleichgestellt. Manchmal sagt man, Jakob hätte den Esau überlistet. Da möchte ich fragen, was für eine List das wäre. Das finde ich ein bisschen banal. Wenn jemand bereit ist, auf eine solche billige Herausforderung einzugehen, dann möchte ich nicht von List sprechen, sondern von Dummheit auf der anderen Seite. Jakob hatte ernste Verlangen. Wir wissen nicht, wie er da gedacht hat. Aber wir dürfen nicht sagen, dass er den Esau überlistet hat. Das war doch alles offener. Was hat das mit List zu tun? Der Mann war hungrig und er sagte zu Jakob, kannst du mir etwas Suppe geben von deiner Suppe? Und Jakob greift zu und sagt, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Der Mann hätte selbst sein Essen, seine Suppe machen können, wenn ihm das zu teuer war. Ja? Oder er hätte einfach verzichten können. Aber er hat sein Erstgeburtsrecht für wirklich billig geachtet. Für ein Essen hat er es verkauft. Jakob hat es überhaupt nicht nötig gehabt, das Erstgeburtsrecht zu kaufen. Das war sein Fehler, dass er so mithelfen wollte, ja. Es war ihm ja schon zugesprochen, vor seiner Geburt. Das hatte Gott schon Rebekka zugesagt. Der Jüngere wird es sein, nicht der Ältere, der zuerst geboren wird. Aber Jakob, und das ist typisch in seinem Leben, er möchte immer so ein bisschen mithelfen. Das sieht man dann bei Laban wieder. Er hätte gar nicht tun müssen. Er hätte sich viel Sorge und Mühe ersparen können. Aber dann muss er lernen, dass er Gott nicht helfen kann. Und dann lähmt ihn Gott. Und hinfort ist er Abneel gekennzeichnet. Und das ist eine ständige Erinnerung. Nicht ich, sondern Gott. Er hatte gelernt, sich nicht mehr auf sich selbst zu verlassen, sondern nur noch auf Gott und seine Verheißung. Das ist Jakobs Problem. Aber wir sind hier bei Esau. Es ist Esaus Schuld, ganz und gar. Für ein Essen hat er seine Erstgeburt verkauft. Für etwas, das nur für einige Stunden den Durst oder den Hunger stillt. Es könnte eine Art dicke Linsensuppe gewesen sein, nach dem Grundtext. Nun, das Zweite, das mir hier auffällt. Im Alten Testament steht geschrieben, für ein Essen, für ein Gericht. Hier steht geschrieben, für ein Essen. Das ist noch billiger. Für eine Suppe. Nicht nur Essen, das vergeht, sondern nur für eine Mahlzeit. Das genügte, um seine ganze Erstgeburt, seine Zukunft abzutun und hinzugeben. Der Schreiber sagt, er gab seine Erstgeburt dahin. Im Alten Testament wissen wir, dass es ein Kauf war oder ein Verkaufen. Gesetzlich war das vollkommen legal. ob sie ein Haus für eine Mark oder 10.000 oder 100.000 verkaufen, wenn es gesetzlich ist, es ist gesetzlich. Es gibt Situationen, da dürfen sie etwas nicht verschenken. Dann verkauft man es für eine Mark. Dann ist es verkauft worden, gesetzlich. Es geschieht. Der Preis machte das Geschäft nicht ungültig. Es war ein gültiges Geschäft. Esau war der Dumme. Ganz besonders klug war Jakob hier nicht. Esau hat seine Erstgeburt verscherzt. Und so könnten auch wir das tun, sagt der Schreiber. Unsere ganze Zukunft könnte verkauft werden, dahingegeben werden, für einen kleinen und kurzen Genuss hier auf der Erde. Und das geschieht so schnell. Gott möge uns davor bewahren. Und der Schreiber sagt, wir sollen aufeinander Acht geben, damit das nicht vorkommt in unserer Mitte. Wir sind da gegenseitig verantwortlich. Jetzt kommt in Vers 17 eine Warnung. Wir merken uns diese Warnung. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, abgelehnt wurde und so weiter. Esau änderte zwar seine Meinung. Es heißt hier, ihr wisst, das ist das Erste. Ja. Die Geschichte war den Lesern bekannt, nicht wahr? Und weil sie ihnen bekannt war, sollten sie umso mehr auf sie Acht geben. Manchmal kennen wir eine Geschichte nicht, manchmal kennen wir einen Text nicht, man können wir nicht Acht darauf geben. Aber der Schreiber sagt, ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Und das erhöht die Verantwortung. Dann sollen wir aber nicht denken, aha, wenn ich dann größere Verantwortung bekomme, dann will ich nicht in meiner Bibel so viel lesen. Das ist natürlich eins der blödesten Reaktionen. Ja? Wir sind auch verantwortlich für das, was wir hätten lesen können. Jesus sagt, seine Worte sollen in uns bleiben. Ich glaube nicht, dass diese Gefahr da in diesem Raum vorhanden ist. Aber sie könnte eine Reaktion sein. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, er hat seine Meinung geändert. Es gibt ja zwei Stationen in dieser Geschichte. Die erste Station ist der Verkauf der Erstgeburt. Er gibt sie dahin. Damals hat er eine Entscheidung getroffen. Er ist jetzt die Erstgeburt los. Aber später ändert er seine Meinung. Wann? Als sein Vater sich aufmacht zu segnen. Er möchte seinen ältesten Sohn Esau segnen. Aha, sagt Esau sich, da möchte ich schon daran teilhaben. Seine Meinung geändert. Jetzt sagt der Schreiber hier, ihr wisst, dass er nachher, also als der Isaak ihn segnen wollte, als er den Segen ererben wollte, abgelehnt wurde. Nun, das ist verständlich. Wir kennen die Geschichte, dass Rebekka sich eingeschaltet hat und so weiter. Das war natürlich verkehrt, aber darauf kam es eigentlich nicht so sehr an. Isaak war hier der Schwache. Er hätte nicht vergessen sollen, was Gott seiner Frau damals versprach, bevor die Kinder geboren waren. Isaak wusste, dass es Jakob war, aber er hatte Esau lieb und hat gegen den Willen Gottes gehandelt. Irgendwie scheint das Gespräch versandet gewesen zu sein in dieser Ehe, denn Rebekka kann offenbar nicht einfach mit Isaak sprechen. Sie muss jetzt mit List handeln. Das ist traurig. Gott hat das gebraucht, Gott hat das so kommen lassen, damit sein Wille geschehen konnte. Aber er war nicht angewiesen darauf. Das ist eins der Geheimnisse im Wort Gottes, dass Gott solche Wege benutzt. Aber das war nicht das eigentliche Mittel. Gott hatte gesagt, es sollte Jakob sein. Ich habe Jakob erwählt, und zwar vor der Geburt, damit niemand sagen konnte, Gott hätte Ansehen der Person. Gott hat einfach seinen Willen gezeigt und wollte nach seinem Willen handeln. Aber jetzt will Esau doch diesen Segen haben. Aber es geht nicht. Als Isaak merkte, er hatte den Jakob gesegnet, dann blieb es dabei. Dann ist er nüchtern geworden. Gott sei Dank, dann ist er konsequent geblieben. Ich habe deinen Bruder gesegnet und er bleibt gesegnet. Und jetzt kommt ein zweites. Esau versucht, diese Entscheidung mit Tränen rückgängig zu machen. Als er den Segen wollte, wurde er abgelehnt. Und jetzt kommt die zweite Bemühung. Die erste Bemühung hat er hinter sich. Er hat versucht, er ist dem Wunsch seines Vaters entgegengekommen, hat etwas bekommen auf der Jagd und hat es seinem Vater gebracht, aber er kam zu spät. Er wurde abgelehnt, als er den Segen wollte. Und jetzt versucht er, diese Sache rückgängig zu machen mit Tränen. Und es geht nicht. Die Entscheidung des Vaters konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Nicht Esau hat Sinnesänderung oder Buße gesucht. Er tat ja Buße. Seine Tränen waren ja die Buße. Ich meine jetzt die Buße über diese Entscheidung, seine Erstgeburt dran zu geben. Es handelt sich hier nicht um geistliche Buße oder Bekehrung und so weiter, wie wir das heute verstehen. Wollen wir bei der Geschichte bleiben? Ja? Es handelt sich um das Rückgängigmachen dieser Entscheidung über den Erstgeburtssegen. Und die Entscheidung war nicht mehr rückgängig zu machen. Das heißt, Isaaks Sinn konnte nicht mehr geändert werden. Esau konnte es nicht herbeiführen, dass Isaak Buße tun würde. Das heißt, nicht Buße tun in unserem Sinne, sondern dass die Entscheidung rückgängig gemacht würde. Das griechische Wort bedeutet Sinnesänderung. Dass die Entscheidung umgekehrt wird. Das ging nicht mehr. Und die Tränen von Esau haben nichts dazu beigetragen. Höchstens, dass er auch noch so einen kleckerlichen Segen bekam. Er bekam einen Segen, nicht nur einen Fluch. Er bekam einen Segen. Der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 11, beide Söhne wurden gesegnet. Aber Isaak bekam den Erstgeburtssegen. Die Verheißung, die zur messianischen Linie gehörte, die bekam er. Esau bekam eine andere, zeitliche, irdische Verheißung. Ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, abgelehnt wurde, denn er fand keinen Raum zur Sinnesänderung bei Isaak, obwohl er sie mit Tränen ernsthaft suchte. Und jetzt kommen wir zurück. Dies ist ja ein Beispiel, eine Warnung. Was will der Schreiber sagen? Ihr wisst, dass es dort so war. Was will er sagen? Ihr müsst jetzt die Konsequenzen ziehen. Die Geschichte ist unseretwegen erzählt, sagt er. Ihr wisst, wie es bei Esau war. So könnte es bei uns auch sein. Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die Zukunft fahren zu lassen, für einen irdischen, zeitlichen Genuss, und Jesus dann käme, dann wäre es zu spät. Und dann könnten wir noch so sehr heulen. Die Entscheidung wäre nicht mehr rückgängig zu machen. Es würde zu spät sein. Aber jetzt, bevor Jesus zurückkommt, ist noch Zeit, Buße zu tun, umzukehren. Hätte Esau Buße getan über seine Sünde, über seine Missachtung der Erstgeburt, bevor Isaak ihn segnen wollte, dann hätte es vielleicht etwas anders aussehen können. Nicht, dass er den Segen Isaaks bekommen hätte, aber die Geschichte wäre etwas anders verlaufen. Aber der Schreiber kann die Geschichte, so wie sie sich entfaltet hat, gebrauchen als ein Beispiel für uns. Es gibt ein zu spät, aber jetzt, wo der Segen noch nicht ausgeteilt ist, wo die Verheißung noch nicht eingetroffen ist, das heißt, wo Jesus noch nicht wiedergekommen ist, jetzt gibt es für uns noch eine Gelegenheit, solche Entscheidungen rückgängig zu machen. Und jetzt fügt der Schreiber etwas hinzu, eine Hilfe für die gegenseitige Seelsorge. Und dieses möchte ich noch kurz streifen, bevor ich schließe. Der Verfasser liefert eine Hilfe für die gegenseitige Seelsorge in den Versen 18 bis 24. Vielleicht lese ich diese Verse zuerst, damit wir sie im Überblick haben. Ihr seid nicht hingekommen zu einem berührbaren Berge. Übrigens, Vers 18 beginnt nicht mit einem großen D, sondern mit einem kleinen D. Vers 18 setzt immer noch den Satz, der mit Vers 14 begann, fort. 14 bis 24 sind ein Satz. Denn ihr seid nicht hingekommen zu einem berührbaren Berge, nämlich Sinai, und angezündeten Feuer und einer dicken Wolke und Finsternis und starkem Winde und Posaunenschall und redenden Stimme, welche, so war die Gegenbitte der Hörer, nicht mehr mit einem Wort an sie gerichtet sein möge oder möchten. Denn sie ertrugen nicht das Gebotene. Und wenn ein Tier den Berg anrühren sollte, musste es gesteinigt oder mittels Pfeil erschossen werden. Und so furchtsam war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich habe Angst und zittere. Sondern ihr seid hingekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebenden Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von himmlischen Boten, der Gesamtversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen im Himmel eingetragen und zu Gott, dem Richter aller, und zu vollendeten gerechten Geistern und zu Jesus, Mittler eines frischen Bundes und zum besprengten Blut, das Besseres spricht, denn Abel. Ein Text, der zunächst etwas schwierig erscheint und wir fragen uns, was hat das mit gegenseitiger Seelsorge zu tun? Ja. Denn dies ist die Hilfe. Was tut der Schreiber hier? Eigentlich ist es sehr einfach. Er stellt hier zwei Beziehungen zu Gott einander gegenüber. Und er sagt, dass die zweite Beziehung ist die bessere. Aber wenn wir sie nicht für besser halten, wir halten sie genauso viel wert wie die erste, beziehungsweise halten wir die erste Beziehung für besser als die zweite, dann sind wir wie Esau und sind profan. Wir achten das, was Gott als etwas sehr Besonderes hingestellt hat, als gemein, als gewöhnlich. Und wir würden dadurch Hurerei begehen Gott gegenüber. Und jetzt soll jeder auf den anderen achten, damit er diese Zukunft, die Gott für uns hat, auch die Gegenwart, denn hier ist auch eine ganze Menge Gegenwart erwähnt, damit diese nicht gering geachtet wird, damit wir geistlich denken und nicht das Irdische im Vordergrund haben. Das wird sehr praktisch hier. Die erste Beziehung haben wir in den Versen 18 bis 21. 18 bis 21. Das ist die alttestamentliche Beziehung. Sie ist einmal irdisch, sie hat es mit dem Greifbaren zu tun, mit den fünf Sinnen, wie ich gestern Abend sagte. Da hat man etwas gesehen, da hat man etwas gehört. Ich weiß nicht, ob ich hier vom Riechen spricht, ich glaube nicht. Hauptsächlich sehen und hören hier. Der Tastsinn kommt vor, berührbaren Berge. Ja, das könnte wichtig erscheinen, wenn jemand jetzt auf das Irdische, auf das Äußerliche, auf das Sinnhafte eingestellt ist, dann könnte er solches vorziehen. Und es gibt Leute, wie ich gestern Abend sagte, die ziehen einen solchen Gottesdienst oder eine solche Beziehung zu Gott vor. Die Klänge sind wichtig, die Gefühle sind wichtig, das, was man sieht und riecht, ist wichtig. Das Tangente, das Greifbare, das Sinnliche. Und man meint, auf diese Art Gott erleben zu dürfen. Und der Schreiber sagt, das ist passé, das ist vorbei. Das war einmal als Hilfe, damit man Gott kennenlernen konnte. Aber das war alles Schatten. Das Eigentliche ist abstrakt, geistlich, unsichtbar, geht über das Sinnliche hinaus. Das Eigentliche ist Wort, Stimme vom Himmel, die wir nicht hören akustisch, sondern im Worte Gottes. Der Schreiber scheint noch einmal an Kapitel 1, Vers 1 und ferner zu erinnern. Gott hat gesprochen, damals durch Propheten, Mose und so weiter, jetzt im Sohn. Und auf diese Stimme sollen wir hören. Das ist sein Thema durch das ganze Buch. Wir sollen auf die Stimme Jesu achten. Auf diese Stimme macht er im zweiten Teil unseres Textes aufmerksam. Und das sollten wir nicht gering schätzen. Das sollten wir nicht für gewöhnlich achten. Das ist etwas Besonderes, dass Gott gesprochen hat. Und das sollten wir im Kopf behalten. Und daran sollten wir immer denken. Wir sollten nicht immer wie kleine Kinder dauernd geschoben werden und mit sinnlichen Hilfen befördert werden müssen. Nein, wir sollten reif werden, verantwortungsvoll, aus dem Gedächtnis, aus der Erinnerung leben, Gottes Wort lesen und unser Gedächtnis immer auffrischen, so ist es. Und dann als verantwortliche Menschen handeln, gehorsam sein, obwohl wir keine Zeichen haben. Nichts Sinnliches. Nur in Gedanken, Jesus ist da, Jesus ist gnädig, wir kennen diese Wahrheiten. Für den Leib ist das nichts. Zunächst. Und dennoch eine ganze Menge. Denn, wenn der Geist gesund ist in der Beziehung zu Jesus Christus, dann ist der Heilige Geist da und eine echte Liebe zu Gott entsteht, die den ganzen inneren Menschen durchflutet. Und das sprudelt über und hat einen Einfluss auf den Leib und auf das ganze Leben, sodass es doch sichtbar wird in der Frucht, im Ergebnis. Die Frucht ist sichtbar, sodass man einigermaßen feststellen kann, wo das Evangelium Fuß gefasst hat im Leben eines Menschen. Das ist aber etwas anderes. Hier geht es zunächst um die Zeichen einer Beziehung zu Gott, einer unmittelbaren Beziehung. Der Schreiber sagt, ihr seid nicht gekommen zu einem berührbaren Berge. Also zunächst einmal scheint die ganze Sache viel näher zu sein, viel greifbarer als im Neuen Testament. Und die Sache mit Jesus, ja, Jesus ist jetzt gen Himmel gefahren, jetzt ist alles vorbei. Damals die Jünger, ja, die hatten ja ihre Wunder und die sahen Jesus und konnten mit ihm laufen und so weiter, haben mit ihm gegessen, aber jetzt ist er weg. Wir haben hier gleichsam die nachchristliche Generation, das heißt die Generation, die jetzt scheinbar im Leeren da ist. Deshalb ist der Hebräerbrief so wichtig. Er gibt uns Hilfe für Menschen, die keine Beweise haben, keine Zeichen haben, nur das nackte Wort Gottes. Und der Schreiber bemüht sich hier, um diesen Menschen zu helfen. Deshalb ist auch der Brief für uns so wichtig. Also einmal scheint die alttestamentliche Beziehung sehr greifbar gewesen zu sein. Auf der anderen Seite, sagt der Schreiber, war desto trotz eine sehr, sehr große Kluft zwischen Mensch und Gott. Lassen Sie mich darauf aufmerksam machen. Noch einmal Vers 18. Ihr seid nicht gekommen zu einem berührbaren Berge. Interessanter Ausdruck. Sinai war ein sichtbarer Berg und den konnte man anfassen. Aber den sollte man nicht anfassen. Abstand. Sehen Sie? Tangent, greifbar und doch Abstand. Zur gleichen Zeit. Und darauf macht der Schreiber aufmerksam. Die Israeliten waren nicht so nah, wie ihr denkt. Da war eine Kluft. Und niemand durfte den Berg anrühren. Und angezündetem Feuer. Feuer ist schön, wenn man es sieht. Wenn es beherrscht wird. Aber wenn man zu nahe kommt, kann es einen verbrennen. Und der Hebräerschreiber sagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Abstand, bitte. Es ist ein Ereignis. Das Kaminfeuer ist ja schön anzusehen. Aber nicht zu nahe kommen, das müssen Kinder auch erleben. Und einer dicken Wolke, etwas, das man erlebt, oh, ein Ereignis und doch eine Wolke. Und dadurch entsteht Finsternis, Gott kann man nicht sehen, die Sonne wird verdeckt, das Licht des Himmels sieht man nicht. Und Finsternis und starkem Winde, Bewegung da, aber der Wind kann zu stark werden. Und Posaunenschall und redenden Stimme, ja, das ist alles Erlebbares. Aber sprach davon, dass Gott groß und heilig war, passt auf. Die redende Stimme, sagt der Schreiber, war so hart, war so laut, war so erschreckend, trotz dessen, dass Gott es war, der gesprochen hatte, welche so war die Gegenbitte der Hörer, nicht mehr mit einem Wort an sie gerichtet sein möchte. Gott sprach. Und als er anfing zu sprechen, dann sagte, bitte sprich nicht. Nein, die war so furchteinjagend. Abstand. Denn sie ertrugen nicht das Gebotene. Und wenn ein Tier den Berg anrühren sollte, musste es gesteinigt oder mittels Pfeil erschossen werden. Und so furchtsam war die Erscheinung, dass Mose sagte, selbst der Führer des Volkes, der Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hatte, selbst der sagte, ich zittere, ich habe Angst. Und wenn Mose Angst hatte, der war ja der große Held, nicht wahr? Jetzt lernen die Hebräer einmal, was es eigentlich um diese alttestamentliche Beziehung war. Sie war Erlebnis, ja. Und wie? Abstand, bitte. Ihr seid nicht zu dem gekommen. Ihr seid nicht solche, die wegbleiben müssen, trotz des greifbaren Erlebnisses. Sondern ihr seid hingekommen zum Berge Zion. Und ihr seid da. Ihr fühlt das nicht mit dem Leib, aber im Geiste seid ihr da. Ihr seid zu Zion gekommen. Und ihr seid zur Stadt des lebenden Gottes gekommen, zum himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von himmlischen Boten, der Gesamtversammlung. Ihr seid ein Teil der himmlischen Versammlung. Alles, was im Himmel ist, ihr gehört dazu und zur Gemeinde der Erstgeborenen. Das ist die Gemeinde Jesu. Es sind schon einige dort und wir sind ein Teil von ihr. Im Himmel eingetragen, im Buch des Lebens eingetragen. Und ihr seid zu Gott gekommen, dem Richter aller. Und ihr braucht keine Angst zu haben, dass er euch in die Hölle schicken wird. Er ist ein verzehrendes Feuer, aber das Feuer ist schon auf Golgatha gebrannt. Und wir dürfen jetzt stehen, dort, wo das Feuer gebrannt hat. Und wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen zum Richter kommen und stehen bleiben und müssen nicht davongejagt werden. Nähe, ja? Und zu vollendeten gerechten Geistern und zu Jesus. Nicht Jesus Christus, nicht Christus, nicht Herr Christus oder Herr Jesus, nur Jesus. Von Nazareth, Gott in Menschengestalt, zu dem seid ihr gekommen. Gott ist in zu uns gekommen, in Jesus. Dieser ist der Mittler eines neuen Bundes, eines frischen Bundes. Und zum besprengten Blut, das Besseres spricht denn Abel, Gottlob. Was war die Botschaft des Blutes Abels? Was sagte das Blut Abel? Weiß jemand das? Gericht. Das Blut deines Bruders schreit vom Boden, ruft nach Vergeltung. Es ruft mir zu, ich soll dich töten. Und dieses Blut, das Jesus vergossen hat, spricht etwas Besseres. Das Gericht ist schon geschehen. Und es ruft, dir ist Vergebung widerfahren, dir ist Erbarmung widerfahren. Was könnte größer sein als das? Wir sind angekommen, sagt der Schreiber. Halten wir das nicht für gemein? In diesem Leben mögen wir auf viel verzichten müssen. Aber der Herr selbst wartet auf uns. Wollen wir unser Auge auf ihn, 12 Vers 2, gerichtet halten? Und wollen wir trotz des Verzichtes, was wir noch erleben, den wir noch erleben müssen, wir müssen oft auf vieles verzichten, auf Freuden, manchmal kommen die Züchtigungen und so weiter, aber er will den Lesern Mut machen, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten, bis wir ihn wirklich sehen werden. Und dann wird alles wie ein Körnchen sein, sagt Paulus. Ist nicht zu vergleichen, was dann auf die Waagschale gelegt wird, sein wird, an Herrlichkeit, an großen Freude. Nun, ich hoffe, Sie sind ermutigt worden. Manche von uns haben schwere Kämpfe durchzumachen. Einige haben sie hinter sich, einige haben sie noch vor uns. Wollen wir diese Worte ernst nehmen, während wir noch fähig sind, sie ernst zu nehmen, damit Gott uns bewahren kann, wann die große Probe kommt.